Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Das Meer. Einst ein Sehnsuchtsort für die Abenteuerlustigen, die Entdecker und die Kaufleute. Ein Ort voller Faszination, aber auch voller Gefahren. Ein Ort, um den sich wilde Geschichten rankten und reichlich Seemannsgarn gesponnen wurde. Und heute? Heute ist das Meer ein Lebensraum, der erforscht werden will, zum Beispiel von Wissenschaftlerinnen wie Julia Schnetzer. Sie ist Meeresbiologin, Buchautorin und Science-Slammerin. Frau Schnetzer, herzlich willkommen im HR1 Talk.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ein bisschen was haben Sie jetzt doch mit den Seeleuten früherer Zeiten gemeinsam, denn Sie tragen so ein bisschen mehr auf der Haut in Form von Tattoos. Was sind das für welche?
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Tattoos. Einmal, das ist ein Oktopus und eine Koralle und ein Hai.
Und die sieht man überall oder sind die an Stellen, wo man es nicht gleich entdeckt?
Das kommt immer drauf an,
wie viel sie anhaben.
Wie viel Haut gezeigt wird, genau.
Was war das Erste?
Das Erste war der Hai.
Okay, warum?
Und zwar, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich war mit 18 Jahren auf den Fidschi-Inseln mit so einem Sozialprojekt. Das war ein Geschenk zum 18. Geburtstag von meinen Eltern. Und die haben mir damit wirklich einen Traum erfüllt. Also ich wollte immer in die Südsee. Das hat mich mega, mega fasziniert, so diese Inseln, dieses Meer. Und da war ich dann, habe dann zum ersten Mal einen Korallenriff in live gesehen, nicht nur aus dem Fernsehen. Und war da auch tauchen. Also mein Gastvater hat mich da zum ersten Mal mit tauchen genommen. Der ist nämlich immer tauchen gegangen mit Harpune. Und da habe ich ihn einfach gefragt, ob ich mal mit darf. Und er meinte klar und hat mich da mitgenommen. Und da bin ich zum ersten Mal eben eingetaucht in diese abgefahrene Unterwasserwelt und kam wirklich, wirklich aus dem Wasser raus und war so, okay, ich will Meeresbiologie studieren. Und ja, und der Hai ist im Endeffekt eigentlich eine Erinnerung an diese Reise auf die Fidschi-Inseln.
Und warum es Haie gibt, die leuchten und Schwämme, die mehr als 1000 Jahre alt werden und warum Wissenschaft manchmal mit Guerilla-Kommunikation an den Mann und an die Frau gebracht werden muss, darüber sprechen wir in den kommenden beiden Stunden hier in HR1. Und ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Angefangen hat alles mit einem Südseeurlaub, hat sie gerade erzählt, den ihre Eltern ihr zum 18. Geburtstag geschenkt haben und mit einem Ausflug zu einem der schönsten Riffe der Welt. Julia Schnetzer, Meeresbiologin und heute unser Gast hier im HR1 Talk. Was war das für ein Gefühl, darunter zu tauchen?
Das war eigentlich wie so ein, ja, wie ein Eintauchen in eine fremde Welt. Ich bin schon immer viel geschwommen und geschnorchelt, aber dass man dann unter Wasser geht und atmen kann und nicht wieder hoch muss, das war absolut faszinierend. Und dann eben so tief zu gehen und du bist dann eben auch wirklich eins mit den Fischen und so. Also weil die haben nicht Angst vor dir, du bist da wirklich in diesem Fischschwärmen, Gewusel, selber richtig, richtig drin. Die Tiere kommen sehr nahe, das ist anders, als wenn man irgendwie im Wald ist und dann ganz still sein muss, um irgendwie ein Eichhörnchen oder ein Reh zu sehen. Ja, das ist einfach ja, wie ein anderer Planet, eine komplett andere Welt.
Und war Ihnen damals schon klar, dass Sie das irgendwann mal zu Ihrem Beruf machen wollen, das Forschen im Meer?
Ja, es wurde mir damit klar. Da mit dem ersten Tauchgang war das wirklich so, okay.
Meeresbiologie, das klingt so unfassbar cool. Das klingt so nach Abenteuer, nach Reisen, nach Tauchexpeditionen, die spannend sind. Ist das wirklich so?
Ja, manchmal.
Und die anderen Male?
In vielen Fällen ist man nicht die ganze Zeit im Wasser oder so. Bei manchen Leuten schon, aber ich würde sagen, der Großteil ist, da ist das nicht der Fall.
Und wie ist das jetzt unter Wasser? Also ich habe was gelesen von Schwanzflossenhieben und Feuerkorallen und so. Also ist es nur schön oder ist es auch ein bisschen schwierig da unten?
Naja, in der Regel ist es halt auch so, wenn man jetzt zum Arbeiten taucht, dann muss man sich auf seine Arbeit konzentrieren. Und dann ist es auch manchmal so, dass man was Schönes sieht und dann kann man das aber nicht länger angucken oder nicht hinterher schwimmen, weil man halt eben da gerade irgendwie Proben nehmen muss oder so. Das heißt, du musst dich da schon konzentrieren. Ja, und es kann halt auch manchmal unangenehm werden, ne? Also wenn man eben viel im Wasser ist, das Wasser ist halt meistens das größte Problem. Also Wasser ist schon etwas, vor dem man Respekt haben sollte. Mhm. Und genau, wenn dann irgendwie plötzlich krasse Wellen kommen oder Strömungen, dann kann das auch eben echt mal unangenehm oder gefährlich sein. Gerade Wellen können einen eben auch dann mal irgendwie über Steine werfen und dann landet man eben auch mal in einer Koralle oder einem Seeigel. Das passiert leider, aber gehört halt irgendwie auch zum Job.
Und was für faszinierende Dinge man tief im Meer entdecken kann, darüber reden wir gleich mit der Meeresbiologin Julia Schnetzer, heute hier im HR1 Talk. Ihr Fachgebiet sind Bakterien und Viren. Das hört sich jetzt im ersten Moment eher nach unspektakulär und nach Laboralltag an. Aber die Ergebnisse Ihrer Forschung, die sind dafür umso spannender. Julia Schnetzer, Meeresbiologin und Buchautorin. Spannend ist zum Beispiel die Antwort auf die Frage, warum Haie leuchten. Warum nämlich?
Da muss man erstmal sagen, es gibt zwei verschiedene Arten, wie Haie leuchten können. Also einmal gibt es die Biolumineszenz. Das ist eben dieses aktive Leuchten, das wird eben vom Tier selber produziert oder von symbiotischen Bakterien. Das kennt man aus der Tiefsee. Und dann gibt es die Biofluoreszenz. Da braucht man immer eine externe Lichtquelle, also Sonnenlicht. Und dann wird eben Licht in einer anderen Wellenlänge, also anderen Farbe, zurückgestrahlt. Und Fluoreszenz, das kennt man eben so aus dem Club oder so.
Wenn alles dunkel ist und plötzlich irgendwas Neonfarben leuchtet.
Ja, genau, die Klamotten oder die Zähne oder so, ganz genau.
Eine andere bemerkenswerte Erkenntnis ist, dass es Tiere im Meer gibt, die wirklich uralt werden können. Schwämme zum Beispiel. Woran liegt das?
Das ist auch wieder bei den Tieren unterschiedlich. Also bei Schwämmen ist es so, dass die eine Art Stammzellen haben in ihrem Gewebe. Das heißt, wenn dir irgendwas kaputt geht oder so, dann können die das einfach reparieren. Und die wachsen einfach weiter. Ein Schwamm kann einfach weiter wachsen, weil der eben nicht sehr komplex gebaut ist. Wir können das eben nicht, weil wir haben verschiedene Organe. Wenn wir einfach weiter wachsen, dann ist das meistens Krebs. Der Schwamm kann das so einfach und deswegen kann er so alt werden.
Und was ist jetzt das älteste Tier im Meer?
Also das älteste Wirbeltier im Meer ist momentan der Grönlandhai, der über 500 Jahre alt werden kann.
Das ist schon sehr alt. Und das älteste überhaupt?
Es gibt Bakterien, die mehrere Millionen Jahre alt sind, also über 100 Millionen Jahre, die quasi eine Art Winterschlaf oder Dornröschenschlaf gehalten haben. Und Forscher haben die eben aus Sediment rausgeholt und konnten die wieder zum Leben erwecken.
Aber das älteste Wirbeltier ist also der Grönlandhai. Und wenn man so einem Exemplar begegnet, dann könnte man sich vorstellen, dass der also auch schon die Französische Revolution mitgemacht hat.
Ganz genau. Okay. Das ist eine krasse Vorstellung.
Ja, Wahnsinn. Besonders faszinierend finde ich ja die Sprache der Delfine. Also diese Tiere verständigen sich durch bestimmte Laute. Grob erklärt, wie funktioniert das?
Grob erklärt, ehrlich gesagt, wissen wir noch nicht viel darüber. Okay. Genau, Delfine haben verschiedene Laute, Pfeifen, Klicken oder Burst Pulses. Und die sind zur Kommunikation da, es sind manche eben auch zur Echoortung da, weil Delfine das auch können. Aber es kann auch sein, dass die sich vielleicht sogar quasi Bilder über die Echoortung zuschicken können. Also das ist eine Idee, dass das eventuell so sein könnte. Aber ehrlich gesagt forschen wir schon ziemlich lange an dieser Sprache und wir wissen extrem wenig darüber.
Und was machen wir jetzt mit all diesen Erkenntnissen? Also welchen Nutzen hat das für uns?
Also ein schönes Beispiel habe ich auch im Buch mit der Fluoreszenz. Das wird eben oft ausgelöst durch GFP, also Green Fluorescence Protein. Das wurde in den 60er Jahren isoliert, aber zum Einsatz kam das erst in den 90er Jahren. Und das hat die Biotechnologie revolutioniert, dieses Gen. Weil man plötzlich Dinge zum Leuchten bringen konnte und sichtbar machen konnte in der Zellbiologie, was vorher nicht ging.
Wie sowas funktionieren kann, steht im Buch Wenn Haie leuchten. So heißt nämlich das neueste Werk der Meeresbiologin Julia Schnetzer. Gibt später noch 3 handsignierte Exemplare davon zu gewinnen. Julia Schnetzer heute zu Gast hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und der Meeresbiologin Julia Schnetzer, die für ihre Forschungen regelmäßig abtauchen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei diesen Tauchgängen, Frau Schnetzer, da kann man auch schon mal einem Hai begegnen. Wann haben Sie denn zuletzt einen getroffen?
Den letzten Hai habe ich gesehen Februar 2020.
Und wie war das?
Das war cool und traurig, weil es war der letzte Hai, den ich gesehen habe. Ich war im Winter 2020 in Südafrika an der Haistation. Das heißt, da habe ich tagtäglich Haie gesehen. Und das heißt, mein letzter Hai war quasi die Verabschiedung von der Haistation. Deswegen war es traurig.
Was sollte man denn unbedingt beachten, wenn man jetzt beim Tauchen auf einen Hai trifft oder vielleicht auch beim Schwimmen?
Die meisten Haie sind komplett harmlos. Und es gibt natürlich größere Haie, wie eben der bekannte weiße Hai oder auch Tigerhaie oder auch Makohaie, die einem Menschen theoretisch gefährlich werden können. Also man muss aber auch echt ganz schön viel Pech haben, dass man denen im Wasser begegnet. Die sind nämlich meistens sehr selten. Wenn das der Fall ist, gerade beim Schwimmen, dann sollte man versuchen, ganz ruhig das Wasser zu verlassen. Beim Tauchen hat man das normalerweise in der Kontrolle und in der Regel wollte man wahrscheinlich den Hai sehen.
Okay, also möglichst unauffällig bleiben, ja, wenn man einem Hai begegnet. Das ist eine gute Strategie.
Genau. Ruhig bleiben, den Hai immer nicht aus dem Auge verlieren, ist auch wichtig. Und wenn er irgendwie zu nahe kommen sollte, wegstoßen.
Der Hai, dem wir jetzt begegnen, der ist jedenfalls keine Gefahr, sondern das ist Wunschmusik für unseren Talkgast Julia Schnetzer, lässiger Soul-Pop aus Großbritannien. Vivi Brown und Shark in the Water. Schwimmen mit Delfinen, abtauchen in magische Unterwasserwelten mit ihren farbenfrohen, ungewöhnlichen und manchmal auch gefährlichen Bewohnern. So stellen sich viele von uns das Leben einer Meeresbiologin vor. Julia Schnetzer heute zu Gast hier im hr1-Talk. In Wirklichkeit, Sie haben es schon gesagt, ist da auch viel Laborarbeit dabei, das Auswerten von Daten, die ganze Dokumentation. Wie passt das für Sie zusammen, dieses Abenteuerliche auf der einen und dieses wissenschaftlich Trockene auf der anderen Seite?
Naja, ich habe ja schon auch eine Wissenschaft studiert und ich finde Wissenschaft super cool und das macht mir auch sehr viel Spaß. Bin da nie reingegangen mit dem Gedanken, dass das nur um Abenteuer geht.
Und wenn es da mal öde ist, dann ist es wahrscheinlich so wie in jedem anderen Job auch, ne? Dass man Tage hat, wo man denkt, so, also das, die ganzen Auswertungen hätte ich jetzt nicht gebraucht. Oder gibt's das gar nicht bei Ihnen?
Doch, natürlich gibt's das. Und das gibt's auch, wenn man im Feld ist. Also da kann auch mal ein Tag so laufen, dass nichts funktioniert und dass man irgendwie im Endeffekt irgendwie nur rumsitzt und nicht das kriegt, was man möchte. Mhm. Also das gibt's immer.
Für jedes Forschungsprojekt braucht's ja Geld. Wie viel Zeit geht eigentlich dafür drauf, an dieses Geld ranzukommen?
Sehr viel Zeit. Also das machen in der Regel die Gruppenleiter und die Professoren. Die schreiben Anträge, um Geld ranzuholen. Also das ist auch ein großer Teil der Arbeit, leider.
Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie nicht Meeresbiologin geworden wären?
Schwierig, ich hatte viele Ideen.
Okay, eine davon?
Mal klassisch Tierärztin, aber oh ja. Eine Zeit lang wollte ich auch Profi-Snowboarderin werden oder Jockey.
Okay, das ist ja eine weite Range, aber immer irgendwie spannend, ne?
Ja.
Die Meeresbiologin Julia Schnetzer heute hier im hr1-Talk. Mitten auf der Straße mit Menschen über Wissenschaft und Ozeane sprechen, das kann bei ihr schon mal passieren, denn die Meeresbiologin Julia Schnetzer hat eine sehr unkonventionelle Einstellung, wenn es darum geht, ihr Fachgebiet in den Alltag zu holen. Frau Schnetzer, Sie nennen das Guerillakommunikation. Was genau ist das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das ist unser Projekt Plötzlich Wissen. Das mache ich mit zwei oder auch drei Kollegen, mit Inga-Marie Ramke und André Lampe und unserer Dugong Dilhan, das ist eine Handpuppe.
Okay.
Der ist sehr wichtig. Und wir gehen einfach in Parks, in Kneipen, überall hin, wo Leute Zeit haben und relaxed sind. Und dann quatschen wir die einfach an und fragen, ob sie Bock haben, mit uns über Meer und Ozeane und Wissenschaft zu reden und ein paar Experimente zu machen und so. Wir wollen halt eben auch so ein bisschen Wissenschaftler zum Anfassen sein.
Ja. Wie reagieren die Leute darauf?
Total positiv. Also wir achten natürlich auch immer drauf, dass wir jetzt nicht Leute ansprechen, die offensichtlich irgendwie eigentlich gerade anders beschäftigt sind. Ja. Aber wir haben da eigentlich nur positive Reaktionen drauf bekommen.
Und warum hat die Handpuppe einen so außergewöhnlichen Namen, den ich jetzt fast schon wieder vergessen habe?
Ach so, Dilhan, das ist ein indonesischer Name, weil sie aus Indonesien kommt.
Ach so, okay. Eine weitere Art der Wissenschaftsverbreitung, das ist der Science Slam. Da sprechen Sie vor Publikum über Meeresbiologie und da gibt es dann zum Beispiel O-Ton von Ihnen, unnützes Wissen für den nächsten Badeurlaub. Warum machen Sie sowas?
Also entstanden ist das mit dem Science Slam, dass ich das mache, weil ich in meiner Doktorarbeit ein Bürgerwissenschaftsprojekt gemacht habe. Das heißt, ein Wissenschaftsprojekt, wo eben jeder Mann mit, jede Frau mitmachen kann. Und das musste ja verbreitet werden. Also die Leute mussten ja wissen, dass es das gibt. Und da dachte ich, dass Science Slam ein guter Kanal wäre. Und dann habe ich das angefangen und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich das immer weiter gemacht habe.
Wissenschaft zu den Menschen bringen. Wir haben ja schon erklärt, wie das funktioniert bei dieser Guerilla-Kommunikation. Das ist ein ziemlich guter Gedanke. Und die Menschen dann zu so einer Art Science-Community zusammenzubringen, das ist ein noch besserer Gedanke. Sie versuchen das auch mit ihren Forschungsprojekten. Aber wie geht das, dass wir alle Teil sind einer solchen Science Community?
Es gibt da ganz, ganz unterschiedliche und verschiedene Projekte. Also bei unserem Projekt, dem Ocean Sampling Day, war das eben so, dass Leute Wasserproben nehmen konnten, die Mikroorganismen daraus filtriert haben und uns dann zugeschickt haben. Mhm. Und wir konnten die dann eben analysieren. Die Leute hatten richtig Lust mitzumachen und haben richtig gute Arbeit da abgeliefert, muss ich echt sagen. Es gibt auch ganz andere Projekte, wo man einfach von zu Hause im Internet irgendwie helfen kann, irgendwelche Seekuh-Sounds zu analysieren oder sowas. Also das ist richtig witzig und da kann man echt, wenn man sich mal eine halbe Stunde hinsetzt, der Wissenschaft helfen.
Ja, also traut euch ran, sagt Julia Schnetzer. Sie ist Meeresbiologin und Science-Slammerin, heute hier im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Manche wollen hoch hinaus und andere zieht es tief nach unten. Sie zum Beispiel, sie zieht es in die unendlichen Weiten der Ozeane. Julia Schnetzer, Meeresbiologin und Buchautorin. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal tauchen?
Im Februar 2020.
Das ist ja schon ein paar Tage her. Und was war Ihr bislang tiefster Tauchgang?
Ich war mal auf 40 Metern, weil das die Grenze, auf die man gehen darf mit meinem Tauchschein.
Okay, und da platzte dann irgendwie auch fast schon der Kopf oder wie muss man sich diesen Druck unten vorstellen?
Nein, den Druck spürt man nicht. Das Einzige, was man mitbekommt, wenn man aufpasst oder wenn man achtsam ist, ist diese Stickstoffnarkose. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Die kommt da nämlich schon ganz leicht und das ist vielleicht so ein bisschen so, wie wenn man ein, zwei Bier getrunken hat oder
so. Achso, man wird so ein bisschen schläfrig, ja?
Ja, nicht schläfrig, sondern so ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer. Ui. Und das kann eben, wenn man zu tief geht, kann das dazu führen, dass man total orientierungslos wird und gar nicht mehr weiß, wo man ist und so. Mhm. Also das ist ganz gefährlich, aber in der Tiefe kommt das normalerweise nicht. Und man merkt aber schon ein bisschen eben, dass das einen so ein bisschen entspannt, lockerer macht. So.
Dann ist man auch schon einen Tacken zu tief gewesen offenbar, ne? Wo würden Sie denn gerne mal tauchen gehen?
Ich würde total gerne mal zu den Kokosinseln, gehören zu Costa Rica, das ist ein Naturschutzgebiet und das soll ganz fantastisch sein zum Tauchen.
Dann drücke ich die Daumen, dass das hoffentlich irgendwann auch nochmal stattfinden kann. Wir beide tauchen auch gleich ein in unseren HR1 Fragebogen, den wir jetzt gleich gemeinsam ausfüllen und ich freue mich drauf.
HR1 Talk.
Wie sieht eine Tiefseewolke aus und warum können Haie leuchten? Auf all das hat Meeresbiologin Julia Schnetzer eine Antwort. Und ob das auch bei unserem HR1 Fragebogen so ist, das hören wir gleich. Denn diesen Fragebogen, den füllen wir jetzt zusammen aus. Liebe Frau Schnetzer, es funktioniert folgendermaßen. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Bereit?
Okay.
Ja? Ja. Mein schönstes Privileg als Meeresbiologin ist,
dass ich so viel im und unter Meer sein kann.
Mich bringt es auf die Palme, wenn
Leute schlecht mit der Natur umgehen.
Ein halbes Pfund Butter kostet.
Ich esse keine Butter.
Okay. Wissenschaft ist für mich
interessantes, neues, Entdeckung und Abenteuer.
Peinlich war mir zuletzt.
Peinlich war mir, dass mein Mitbewohner Geburtstag hatte, ich mit ihm über seinen Geburtstag geredet habe und vergessen habe, ihm zu gratulieren.
Okay, Sie sind aber noch Freunde.
Wir sind noch Freunde, ja. Er hat mir das verziehen.
Okay. Pazifik oder Atlantik?
Pazifik.
Warum?
Ich glaube einfach ein bisschen wegen Fidschi, weil mich das einfach immer noch so in meinem Herzen trage und deswegen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass alle so verschiedene Meinungen haben.
Wenn alle eine hätten, wäre es gut. Müsste aber dann auch dann eine gute sein, oder?
Dann wäre es einfacher.
Das stimmt.
Nicht unbedingt besser, nur einfacher.
Wenn ich ein Meerestier sein könnte, dann wäre ich?
Ein Hai.
So
ein Makohai.
Okay, ein ganz gefährlicher.
Nein, ganz schneller, damit ich schön durchs Meer rasen kann.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Mit einem weißen Hai, weil den habe ich noch nie gesehen.
Mal gucken, ob wir ihn zu einem Abendessen bestellen können.
Ich will bloß nicht das Abendessen sein.
Das glaube ich wohl. Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass
man respektvoll mit Menschen umgehen sollte.
Zufrieden bin ich erst, wenn
Oh, wenn alles erledigt ist.
Und es ist aber wahrscheinlich nie alles erledigt, oder?
Ja.
Also so ist es bei mir.
Ja, man muss sich das immer in Tagesdosen einteilen.
Genau.
Dann geht's.
Genau, es ist guter Plan, mache ich ähnlich. Ich habe Angst vor?
Vor Disharmonie. Also ich mag es nicht, wenn schlechte Stimmung ist, aber das ist vielleicht nicht Angst.
Mhm. Bei mir im Bücherregal unten rechts steht?
Es ist ein Kochbuch.
Was für eins?
Thailändisch.
Oh, wow. Das klingt gut. Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Essen von meinem Mitbewohner.
Okay, aber der muss ja einiges aushalten bei Ihnen. Geburtstag feiern, Essen und
Ja, das stimmt, aber es wird auch sehr viel bei mir geklaut.
Okay, dann ist gut, dann ist das ein Ausgleich. Der HR1-Fragebogen war das, ausgefüllt von Julia Schnetzer, Meeresbiologin und Autorin des Buches Wenn Haie leuchten, von dem ich jetzt 3 handsignierte Exemplare vor mir liegen habe, die ich natürlich gerne an Sie weiterreichen werde, wenn Sie mir folgende Frage beantworten. Was ist das älteste Wirbeltier im Meer? Was ist das älteste Wirbeltier im Meer? Wenn Sie die Lösung wissen, dann bitte schnell durchrufen unter der 0800 155 4 mal die 1. Mitmachen geht aber auch online über hr1.de. Das Meer ist ein erstaunliches Ökosystem. Es ist Lebensraum für unzählige Arten, ein Ort, an dem sich erstaunliche Strukturen und Phänomene finden. Wolken, Lichter, Vulkane, tiefe Schluchten, lauter große und kleine Wunder. Nur mit einem werden die Ozeane dieser Welt nicht fertig, und das ist Plastik. Rund 8 Millionen Tonnen davon landen jedes Jahr im Meer. Julia Schnetzer, warum? Wie kommt dieser viele Müll ins Meer?
Von Land hauptsächlich. Ist jetzt nicht so überraschend.
Also nee, vor allem aber reingekippt oder drin verloren? Oder?
Nicht gezielt reingekippt, sondern das wird eben einfach dadurch, dass Müll verloren geht, also durch Unachtsamkeit, zum Beispiel eben in Flüsse gespült, dann wandert es ins Meer. Aber große Teile sind natürlich auch einfach, weil es zum Beispiel dann Mülldeponien gibt, die nicht gesichert sind in der Nähe von Flüssen oder eben direkt am Meer. Mhm. Und wenn dann eben irgendwie Starkregen kommt oder Stürme, dann kippt sowas ins Meer.
Um das nochmal ganz klar zu machen, warum ist Plastikmüll für das Ökosystem Meer so ein großes Problem?
Das Problem ist, das Plastik ist halt extrem haltbar und das baut sich so gut wie nicht ab. Und das bedeutet, dass alles Plastik, was im Meer ist oder in der Umwelt, da bleibt für mehrere hundert Jahre wahrscheinlich. Und jetzt ist es eben da und es wird gefressen. Es wird gefressen von Tieren, weil das verwechselt wird mit der Nahrung. Und das Problem ist, dass die Tiere eben dadurch teilweise verhungern. Das Plastik bleibt im Magen stecken, die können nichts mehr anderes fressen oder sie fressen nur noch Plastik und verhungern dann eben langsam. Oder aber ein anderes sehr großes Problem ist, dass die Tiere sich verheddern in dem Plastik, also gerade auch in verlorenen Fischernetzen. Mhm. Und dann sind sie einfach gefangen und sterben oder kriegen auch Verletzungen, die sich infizieren können. Und so ist das einfach ein Riesenproblem.
Nun kann man ja an den Stränden den Müll aufsammeln. Wie macht man das eigentlich im Meer?
Es gibt jetzt Systeme, die versuchen, das Plastik aus dem Meer zu fischen. Das ist so die Frage, wie effektiv das alles ist und wie sinnvoll das alles ist. Und mittlerweile ist es eben auch so, dass der Fokus jetzt darauf gesetzt wird, eben die Quellen zu stoppen, also vor allem auf Flüsse zu gehen und das Plastik aus den Flüssen rauszuholen, bevor das überhaupt im Meer landet.
Die Meeresbiologin Julia Schnetzer heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und der Meeresbiologin Julia Schnetzer, die nicht nur weiß, warum Haie leuchten, sondern sie weiß auch, warum das Meer so blau ist. Warum ausgerechnet blau?
Weil Wasser ist ja eine Materie und das Sonnenlicht strahlt dadurch und die Wellenlängen werden eben absorbiert von dem Wasser. Blau ist eine sehr energiereiche Wellenlänge, also eine sehr kurze Wellenlänge. Das kann eben tiefer eindringen, weil es eine höhere Energie hat. Das andere Licht wird eben vorher ausgefiltert und dann kommt noch der sogenannte Rayleigh-Effekt dazu und dadurch scheint das Wasser eben blau. Also kommt immer drauf an, was im Wasser rumschwimmt. Aber
ja, gut, hoffentlich.
Klar im Wasser.
Genau, wenn natürlich viel Plastik rumschwimmt, dann ist das Blau schon nicht mehr so schön. Welcher Blauton ist denn für Sie der schönste?
Tatsächlich muss ich sagen, ich gehe wieder auf die Fidschi-Inseln. Ich habe noch nie blaueres Wasser gesehen als dort. Und das ist so hellblau, das einfach
strahlend,
ja, was ich sonst noch nie gesehen habe. Richtig strahlend. Mhm. Ja, genau. Richtig, richtig strahlend. Also wunderschön.
So, jetzt habe ich gleich Fernweh. Was ist denn
mit. Ja, ich auch.
Was ist denn mit mehr blauen Augen?
Ja, tatsächlich ist es bei blauen Augen der Fall, dass man kein blaues Pigment im Auge hat, sondern eben kein Pigment. Das Blau kommt eben aus dem gleichen Effekt, warum das Meer blau ist. Das ist auch dieser Rayleigh-Effekt. Und deswegen hat man blaue Augen, genauso wie das Meer blau ist.
Billie Eilish, die scheint von solchen Augen jedenfalls ziemlich fasziniert zu sein. Von Augen, die leuchten wie ein Ozean, wahrscheinlich kurz vor den Fidschi-Inseln. Sie hat sogar einen Song darüber geschrieben, Ocean Eyes. Und das ist Wunschmusik für unseren Talkgast Julia Schnetzer hier in hr1. Die Oberfläche unseres Planeten besteht zu 70% aus Wasser und der überwiegende Teil dieses Wassers findet sich in den Ozeanen und damit sind sie das größte Ökosystem unserer Erde. Ein System, das Sauerstoff produziert, das CO2 speichert und das unser Klima reguliert und dem wir dafür durch die von uns verursachte Verschmutzung und den Klimawandel ziemlich zusetzen. Julia Schnetzer, Meeresbiologin und unser Gast heute im HR1 Talk. Was macht der Klimawandel mit den Weltmeeren?
Naja, also zum einen trifft natürlich auch die Erwärmung die Meere. Das heißt, das Wasser wird wärmer. Das hat Konsequenzen für viele Tiere und auch Pflanzen. Also zum Beispiel Kelbwälder, also Seetangen, sind sehr empfindlich, was Temperatur anbelangt. Und wenn es da mal 2 Grad wärmer ist als sonst, dann können die absterben und das geht relativ schnell. Oder man hat zum Beispiel jetzt auch beobachtet, dass die Meerestiere im Äquator langsam abwandern, also nach Süden oder nach Norden, weil da das Wasser eben kühler ist, weil es am Äquator zu warm wird mittlerweile.
Abwandern ist das eine, aber was bedeutet dann der Klimawandel für die Artenvielfalt unter Wasser?
Ja, das ist genau das Problem. Also Abwandern ist quasi eine Lösung für manche Tiere, aber nicht alle Tiere können abwandern. Also zum Beispiel Korallen sind da ja ein schönes Beispiel. Die können sich eben nicht bewegen. Die müssen an Ort und Stelle bleiben. Und dann ist natürlich das Problem, wenn Tiere woanders hinwandern, dann kommen sie ja in Ökosysteme, wo ja schon andere Tiere sind. Das heißt, da hat man dann ein Konkurrenzproblem. Und dadurch kann das eben dazu führen, dass Arten aussterben und dadurch natürlich die Artenvielfalt abnimmt.
Und wenn nun der Meeresspiegel durch die Erderwärmung überall ansteigt, haben wir dann irgendwann mal so eine Art Waterworld hier? Also viel, viel mehr Meer und kaum noch Land?
Oh, ich weiß das gar nicht genau, wie die Berechnungen sind. Also es könnte ja, wenn alles Eis der Welt abschmelzt, wird der Meeresspiegel ungefähr um 70 Meter steigen. Das ist natürlich schon enorm. Ich glaube, so weit wird es
ja, da ist
kommen.
Ganz Norddeutschland aber mal schön weg dann, ne? So.
Ja, genau. Also da wird es ein bisschen enger. Das kann man definitiv sagen. Ich weiß aber nicht, wie weit das alles weg ist. Es kommt natürlich immer auf die Höhen an.
Es wird ja nun gerade eben viel darüber diskutiert, wie weit man das noch aufhalten kann. Wie schwierig sehen Sie das im Hinblick auf die Meere?
Das ist auf jeden Fall schwierig. Ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen, was da noch kommen wird, weil ich nicht einschätzen kann, wie jetzt die Menschheit, ob die Menschheit endlich mal reagiert. Aber das Meer wird zu kämpfen haben, also auch gerade mit der Versauerung. Da ist ja nicht nur das Problem die Temperatur, sondern auch der steigende CO2-Gehalt im Wasser versauert das Meer, macht den pH niedriger. Und damit haben eben auch einige Meereslebewesen zu kämpfen, die eben Schalen haben, weil sich dann die Schalen auflösen. Und das hat auf jeden Fall Konsequenzen. Aber das Meer hat ja nicht nur mit dem Klimawandel zu kämpfen, sondern auch in anderen Bereichen mit den Menschen. Also vor allem Überfischung ist ein Riesenproblem. Und wenn wir da so weitermachen, dann haben wir das schon leer gefischt, bevor der Klimawandel richtig zuschlagen kann. Also.
Und was wir tun können, um diesen wichtigen Lebensraum zu erhalten und die Meere dieser Welt zu schützen, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk. Die Bezeichnung Ozean stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie der das Land umschließende Weltenstrom. Und das trifft es eigentlich sehr gut, denn die Ozeane dieser Welt sind Ökosysteme. Sie sind Klimaregulierer, sie sind Sauerstoffproduzenten und sie sind Handelswege. Und all das macht sie zu einem schützenswerten Lebensraum. Julia Schnetzer, Meeresbiologin, Science-Slammerin und Buchautorin. Die Vereinten Nationen, die haben ja nun dieses Jahrzehnt zur UN-Dekade für Ozeanforschung ausgerufen. Was können denn wir, was kann jeder Einzelne von uns tun, um das Meer zu schützen?
Man kann natürlich in seinem Alltag kleine Dinge tun, wie eben weniger Plastik benutzen, weniger oder kein Fisch essen. Ne? Das sind so alles Kleinigkeiten, die man machen kann. Und dann kann man sich natürlich auch politisch engagieren. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Also es gibt zum Beispiel gerade eine EU-Petition, die heißt stop-finning-eu.org. Und da kann man unterzeichnen. Da geht es darum, dass eben der Handel von Haifischflossen unterbunden werden soll in Europa, um eben den Haischutz voranzubringen.
Liebe Frau Schnetzer, am Ende unseres Talks, da ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Gedicht sein, oh. Zitat, Lebensweisheit, Motto, das ganz Ihnen überlassen.
Oh Gott, das ist genau das, was ich überhaupt nicht kann. Irgendwas auswendig. Das ist okay. Auch ein Grund, warum ich nicht Tiermedizin studieren wollte. Aber ich glaube, mir fällt ein Satz ein.
Ja, bitte.
Ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber nichts in der Biologie macht Sinn, außer im Licht der Evolution.
Julia Schnetzer, Meeresbiologin aus Überzeugung. Es war mir eine Freude.
Mir auch. Vielen Dank.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.